Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blue Ball Podcast. In dieser Folge darf ich eine besondere Gesprächspartnerin begrüßen, und zwar Stefanie Weidner. Sie ist Architektin, promovierte Forscherin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Werner Sobeck. Werner Sobeck, einer der international renommiertesten Büros für nachhaltige Architektur und Ingenieurbau. Und was mich besonders fasziniert, Stefanie bringt Dinge zusammen, die oft getrennt gedacht werden. Wissenschaftliche Tiefe und praktische Umsetzung. Haltung und Innovation. Führung und Diversität. Sie hat in Stuttgart und Melbourne studiert und in London gearbeitet, leitet heute das Kopenhagener Büro von Werner Sobeck und setzt sich dabei intensiv mit den großen Fragen unserer Zeit auseinander. Wie bauen wir zukunftsfähig? Wie gelingt echte Nachhaltigkeit? Und was braucht es, damit unsere Branche vielfältiger und mutiger wird? Wir sprechen über ihren Weg in die Führungsetage, über urbane Dichte als gestalterisches Prinzip und über die Herausforderung von Frauen in leitenden Positionen. In diesem Sinne, Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Starten wir doch gleich mal hinein. Stefanie, stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, klar, gerne. Also mein Name ist Stefanie Weidner und du hast ja bereits schon einige Stationen genannt. Ich habe Architektur studiert und war nach meinem Diplom einfach noch wissbegierig, sage ich mal. Ich wollte unbedingt mehr erfahren, mehr wissen, mehr Fragen beantwortet bekommen und habe mich dann dafür entschieden, dass ich an dem Institut, an dem ich meine Diplomarbeit gemacht habe, auch weiterhin bleibe und dort dann eine Promotion anstreben wollte. Das, wer schon mal im Fachbereich Architektur promoviert hat, da weiß sicherlich, wovon ich spreche, ist nicht ganz einfach. Wir haben natürlich in der Architektur einfach wenig Bereiche, die so forschungsdisziplinär sind und in denen man sehr stark und intensiv einzelne Forschungsfragen beantworten kann. Das ist sicherlich in anderen Bereichen deutlich einfacher. Aber trotzdem war es ein sehr interessanter Weg, vor allem die Themenfindung und dann auch, wie man damit umgeht in der Architektur, welches ja nicht richtig und falsch per se hat, aber trotzdem muss man ja da wissenschaftliche Fragen beantworten. Und insofern war der Weg auch sehr interessant. Und ich habe dann zum Thema Grundlagen für die Planung von ressourcenminimalen urbanen Strukturen promoviert. Und das fand ich super spannend, aber in dem Bezug habe ich eben ja das Thema Nachhaltigkeit schon sehr intensiv bespielt und da eben erforscht. Und das hat dann auch wirklich meinen beruflichen Weg, der danach dann noch kam, weiter geprägt. Somit bin ich dann eben als Director Sustainability Strategies bei Werner Sobeck eingestiegen und dann von der Büroleitung bis hin zum Vorstandsposten jetzt seit einem Jahr im Bereich Nachhaltigkeit, Forschung und Entwicklung, Digitalisierung, so wesentlich die Zukunftsthemen liegen bei mir. Und ja, ich glaube, das fasst so ganz gut schon mal zusammen. Ich bin in ein paar Ausschüssen oder auch in ein paar Beiräten für Startups. Also auch da immer noch dieses Thema Wissensgenerierung, Vermittlung und aber auch Neuigkeiten und eben Startup-Förderung ist mir wirklich noch eine Herzensangelegenheit.
Ja, was da für mich gleich mal spannend ist, weil ich glaube, dass Werner Sobeck ja auch einer der ganz wenigen Ingenieure ist, der, korrigier mich hier bitte, der zuerst Ingenieur studiert hat und dann noch Architektur, war das irgendwie so? Mhm. Und da finde ich halt die Kombination bei so einem Büro, wo man sowohl mit Ingenieuren als auch mit Architekten zusammenarbeitet, besonders spannend, weil normalerweise erkennt man ja immer so durch diese, sagen wir mal, eher separate Arbeitsweise, klassisches Ingenieurbüro, klassisches Architekturbüro, aber ihr vereinheitlicht ja beide Segmente.
Ja, ist super spannend und auch sehr, sehr wichtig, weil wir müssen natürlich die verschiedenen Disziplinen und auch honorieren, wie diese Disziplinen arbeiten, aber trotzdem eben unter einen Hut bekommen. Das fängt von der Angebotslegung an. Wir haben ein paar wenige Architekten und Architektinnen bei uns im Haus. Die machen vor allem auch sowas wie Brückenbauwerke oder auch Ausführungsplanung. Also oder kleinere Designprojekte von irgendeinem Flughafenstuhl bis hin zu einem Einfamilienhaus, welches eben einen hohen Forschungsanspruch hat. Aber das Gros unseres Unternehmens sind tatsächlich Ingenieure und Ingenieurinnen. Nicht nur der Tragwerksplanung, denn wir haben ja auch Fassadenexperten und Expertinnen im Haus, TGA-planende Bauphysik-Ingenieure. Und so ist eine sehr große Vielfalt, wir haben sogar auch Umweltwissenschaftler dabei, die dann vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit arbeiten. Also diese große Vielfalt macht uns aus, würde ich sagen, ist auch sicherlich im deutschen Raum eines der Unique Selling Points von uns, würde ich denken. Und trotzdem bedarf es aber auch hier eben extrem viel interner Arbeit. Es wäre immer einfacher zu sagen, jeder Mitarbeiter hat den genau gleichen Prozess, arbeitet genau gleich und dann erreiche ich mein Ziel. Wenn man aber viele Mitarbeitende hat, die unterschiedlich arbeiten, gerade designgetriebener oder eben sehr linearen Prozess oder auch sehr digital integral, um all das zusammenzubringen und das gleiche Verständnis zu haben, ist einfach jeder Einzelne gefragt, sich mit zu engagieren, dafür mitzuarbeiten, auch offen zu sein für die anderen Disziplinen. Und das ist unser Anspruch und deswegen müssen wir auch versuchen, das durchzusetzen. Und ja, da sind die Mitarbeitenden einfach auch gefragt.
Ja, absolut. Jetzt, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, bist du schon viel unterwegs gewesen, Stuttgart, Melbourne, London. Gab es da so auf diesem Weg einen Moment, der dir da besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also ich glaube, es gab insgesamt zwei Momente. Einer dann schon während des Studiums, als ich in London mein Pflichtpraktikum gemacht habe. Da hatte ich bei Foster & Partner, einem sehr großen international arbeitenden Architekturbüro, gearbeitet und bei dem Kuwait Airport, den wir jetzt tatsächlich auch im Büro Werner Sobeck dann fertig geplant haben von der Tragwerksplanungsseite her, hatte ich damals von der Objektplanung her mit planen dürfen und in dem Moment dachte ich mir so, wow, ja genau, Architektur ist das, was ich machen möchte. Und das war schon mal sehr gut, weil so das erste bis zum Vordiplom war so, ist es das Richtige, weil es gibt eben, wie gesagt, kein richtig, kein falsch in der Architektur. Es gibt sehr viele individuelle und subjektive Meinungen, auch gerade von ProfessorInnen. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Aber da habe ich dann eben gemerkt, ja doch, Architektur ist toll und es ist das Richtige. Und ein zweiter Aha-Moment kam dann zum Ende meines Studiums. Da war ich dann auf einem Seminar eines Instituts auf einer einsamen Hütte in Österreich, glaube ich, war das damals. Und da ging es sehr intensiv zum Thema Nachhaltigkeit. Da habe ich wirklich das erste Mal in dieser Klarheit und in dieser Deutlichkeit erfahren und vermittelt bekommen, wie es um unsere Natur und um unsere ökologischen Aspekte und unsere Auswirkungen, die wir als Menschen haben, tatsächlich steht. Und das war so ein Augenöffner. Und seit dem Moment ist das Thema Nachhaltigkeit für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken und wirklich aus einer intrinsischen Überzeugung heraus mein Antrieb. Sag ich jetzt mal, warum ich das tue, was ich tue und warum ich dafür einstehe.
Ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit, jetzt gerade auch in unserer heutigen Zeit, extrem wichtig. Und finde ich auch gut, dass es in der Baubranche nun auch einen höheren Stellenwert bekommt wie noch zuvor. Und da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, weil bei Büro Werner Sobeck, da gibt es ja auch 17 bekannte Thesen über das ganze Thema Nachhaltigkeit und da werden wir dann später noch drauf eingehen. Alright, gut, du hast ja auch das Thema urbane Dichte angesprochen. Das ist auch etwas, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen erläutern, worum es dabei geht und inwieweit das auch bei uns im Alltag eine gewisse Rolle spielt.
Ja, urbane Dichte ist jetzt zu verstehen als der Grad an Dichte und die Anzahl an Personen pro gegebener Fläche. Für gewöhnlich wird das in Einwohner pro Quadratkilometer bemessen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Dichten natürlich weltweit, von den sehr dünn besiedelten Gegenden in Alaska oder Sibirien bis hin zu wahnsinnig urbanen Gegenden in Mumbai oder aber auch das, was dazwischen ist, zum Beispiel Paris oder auch der Stuttgarter Westen, die sehr, sehr dicht besiedelte Gebiete sind. Und grundsätzlich hat man eben diese Dichtegrade, die variieren können. Und in meiner Doktorarbeit habe ich mich gefragt, macht es einen Unterschied auf den Ressourcenverbrauch der Gebäude und auch der Infrastrukturbauten, wie dicht eine Struktur ist? Natürlich kann man sich das schon denken im Vorfeld, aber so habe ich es eben nochmal wissenschaftlich herleiten können. Ja, es macht einen Unterschied. Und tatsächlich ist es so, bezogen auf den Ressourcenverbrauch ist je dichter, desto besser. Insofern logisch, weil ich natürlich die gleiche Infrastruktur wie Straßen, Tunnel, auch Gebäude selbst mit mehreren Menschen teile. Normalerweise hat man auch in sehr dichten Strukturen eben das Phänomen, dass die Quadratmeteranzahl pro Person deutlich sinkt, weil natürlich die Leute nicht mehr in Einfamilienhäusern wohnen, sondern eben in mehrgeschossigen Gebäuden. Und somit auch neben dem Ressourcenverbrauch die Ressource der Fläche ebenfalls am geringsten beansprucht wird. Deswegen bin ich im Zuge dessen natürlich auch eigentlich ein Liebhaber von Hochhäusern, auch wenn da der Flächenverbrauch an umbauten Raum oder der Raumverbrauch nicht ganz so optimal ist, wie es jetzt in einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus wäre. Das liegt daran, dass die Geschossflächeneffizienz sinkt mit Hochhäusern. Ich habe ja mehr Fluchtwege, also mehr Treppenräume. Ich muss mehr Aufzüge bereitstellen. Also was nimmt Fläche weg? Aber trotzdem, sie haben eben ein unschlagbares Verhältnis, was den umbauten Raum prozentual zu oder gesehen auf die überbaute Fläche angeht. So, und jetzt diese unterschiedlichen Dichtegraden haben eben dahingehend Vorteile. Es entstehen aber auch Nachteile und die sehen wir vor allem im Sommer oder auch bei Starkregenereignissen. Wir haben einen sehr hohen Bereich, der versiegelt ist und damit die bekannten Probleme mit dem Abfließen von Wasser aufweist, aber auch eben bei Hitzeperioden, wie wir sie jetzt auch erst im Juli hatten dieses Jahres, dann wird die Abstrahlungswärme einfach so intensiv, dass die Nächte auch nicht mehr zur Auskühlung dienen können, sondern eben ja die umbaute Struktur, die meistens durch die Materialien Beton geprägt sind oder Metalle, dass die so viel Wärme abstrahlt, dass eben das Wohlbefinden in der Stadt merklich leidet. Und dagegen muss man was tun. Dagegen gibt's auch Methoden, gibt's Möglichkeiten. Und das alles ist so ein Multiparameterproblem, wenn ich mit urbaner Dichte agiere und diese ja versuche zu definieren. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich immer sehr fasziniert von hoher urbaner Dichte.
Mhm. Spannendes Thema, auf jeden Fall. Und vielleicht da nochmal als Frage, die mich jetzt doch sehr interessiert, weil du ja auch viel um die Welt gekommen bist. Wenn du jetzt so eine typische deutsche Stadt mit, sagen wir mal, anderen Städten im Ausland, jetzt vielleicht nicht Europa, aber vielleicht hast du ja auch andere Städte als Beispiel, vergleichen würdest. Was würdest du sagen, worin unterscheiden sich denn die ausländischen Großstädte zu denen, die wir hier in Deutschland kennen, wie zum Beispiel jetzt München oder auch Berlin und so weiter?
Also in gerade den beiden genannten Städten, da ist natürlich diese Höhenbegrenzung ein sehr großes Thema. Sowohl in Berlin als auch in München gibt es sehr große Vorbehalte gegenüber hohen Gebäuden, die jetzt in München ist ja der Kirchturm da als Referenz, in Berlin ist dann der Fernsehturm die Referenz, die da auf keinen Fall drüber gehen dürfen. Das ist in anderen Ländern, gerade jetzt, wenn man in Nordamerika sich befindet, deutlich anders. Da werden Hochhäuser ganz anders definiert und auch ganz anders in das Stadtbild eingebracht. Auch da wiederum Vor- und Nachteile, wobei ich jetzt so einen klassischen, das ist ein englischer Begriff, aber dieser Urban Sprawl, also die horizontale Ausdehnung von Städten, finde ich persönlich jetzt nicht so erstrebenswert. Das verursacht wahnsinnig viel Verkehr als Nebenprodukt. Es verursacht eben lange Wege. Auch die Wohnqualität kann ja auch durch diesen Transport und diese Zeit in Verkehrsmitteln leiden oder die Lebensqualität per se. Und insofern, ja, finde ich, gibt's da dann schon ein paar Abstriche, was deutsche Städte angeht. Allerdings haben wir jetzt nicht diese Riesenmetropolen, die es jetzt zum Beispiel auch in Asien oder eben auch in Nordamerika gibt. Unsere Städte, also die größte Stadt Berlin, hat ja irgendwie mit 4 Millionen Menschen nur einen Bruchteil der Anzahl von anderen Metropolen. Und insofern kann man das vielleicht auch nicht ganz eins zu eins vergleichen. Was jetzt manche Städte auch besser machen, wie zum Beispiel München, aber auch Paris neuerdings, ist, dass man über sehr konkrete Maßnahmen, die eben der Renaturierung dienen oder auch der Entsiegelung im gesamten Stadtbild, dass man somit wahnsinnigen Mehrwert hinsichtlich der Lebensqualität erzeugen konnte. Ich bin ja auch jetzt viel in Kopenhagen gewesen, auch eine wahnsinnig lebenswerte Stadt. Ich glaube, im vierten Jahr in Folge die lebenswerteste der Welt. Und hier sieht man ganz deutliche Unterschiede hinsichtlich der Priorisierung im Stadtraum, und zwar zugunsten der Menschen und nicht zugunsten der Kfz oder anderer Verkehrsmittel. Und deswegen, auch da gibt es noch viel zu tun bei uns, in unseren Städten in Deutschland, viel abzuschauen in anderen Vorzeigestädten wie eben Kopenhagen oder auch Paris. Und da erhoffe ich mir doch nochmal für die nächsten Jahre einige Schritte in die richtige Richtung.
Okay, lass uns über das Thema Führung sprechen und auch über deinen Platz in einer Branche, in der Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind, und zwar der Baubranche, wobei ich da die Wahrnehmung, ich glaube, das belegen auch Statistiken, den Eindruck habe, dass Frauen immer mehr und mehr kommen, vor allem in der im Planungsbereich, also Architektur und Ingenieurwesen. Und du hast einmal gesagt, dass es etwas Besonderes ist, mit Mitte 30 im Vorstand zu sein und das als Frau in einer eher männerdominierten Branche. Wie erlebst du das ganze Thema Führung?
Ja, ich würde auch sagen, es ist immer noch nicht alltäglich, dass man mit Mitte 30 als junge Mutter noch dazu in einem Vorstand eines Unternehmens unserer Größe ist. Natürlich gibt es auch noch deutlich größere Unternehmen, aber jetzt hier in Deutschland sind wir, was die Planungsdisziplinen angeht, schon eines der größeren Büros. Wiederum im Vergleich mit Kopenhagen überhaupt gar nicht. Das sind die ganzen Ingenieurbüros, die irgendwie 15.000 Mitarbeiter haben, da sind wir ja noch länger nicht. Aber das Thema Führung, sehe ich schon immer noch sehr unterschiedlich zwischen den einzelnen Geschlechtern. Also meine Führungsart ist eher ausgerichtet darauf, andere mitzureißen, meine KollegInnen für Themen und Projekte zu begeistern und auch sie in ihrem Tun eher zu bestärken und ihre Ideen aufzunehmen. Vorausgesetzt, sie sind gut, was die in den allermeisten Fällen ja auch so der Fall ist, und sie dann gemeinsam eben in Anführungszeichen durchzubringen, dass es nicht nur eine Idee ist, die ich jetzt durchgesetzt haben möchte und sag Mitarbeiter X, bitte mach das für mich, sondern dass es eben, dass ich glaube, es führt zu besseren Ergebnissen, wenn man alle mitnehmen kann. Und daher ist so ein klassisches hierarchisches Denken und eine hierarchische Ordnung ist jetzt eher nicht so meins. Ich versuche auch einfach weiterhin sehr oft im Großraumbüro zu sitzen zwischen allen meinen KollegInnen und so eben das Miteinander auch zu fördern und eine gute und offene Kommunikation zu erstreben, weil genau das sehe ich als große Chance. Kommunikation ist ja auch so ein Thema, was zwischen Frauen und Männern doch durchaus auch mal unterschiedlich sein kann. Und was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber genau deswegen wollen und brauchen wir auch diese Diversität und diese unterschiedlichen Eigenschaften, auch in Führungsebene, dass eben Dinge anders kommuniziert werden können oder vielleicht auch anders wahrgenommen werden, anders priorisiert werden könnten auch. Und das versuche ich in unserem Unternehmen auf jeden Fall so umzusetzen und hoffe natürlich auch, dass sich da viele andere Unternehmen ein Beispiel dran nehmen und auch Frauen in solche Führungspositionen bringen.
Sehr schön. Also ein sehr kooperativer Führungsstil. Es gibt ja die unterschiedlichsten Führungsstile und den du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja auch sehr viel Kooperation und Zusammenarbeit und vielen Gesprächen mit dem Team ausgerichtet. Ja. Okay. Das hast du jetzt auch schon gesagt. Es hat natürlich auch gewisse Herausforderungen gegeben. Führung ist ja nicht nur eine Frage der Verantwortung, sondern oft auch eine persönliche Reise. Was hast du denn so für Herausforderungen, aber auch Chancen als weibliche Führungskraft denn erlebt?
Ja, Herausforderungen sind klar immer da. Also manchmal, wenn ich dann doch auch mal irgendwie jetzt aufoktroyieren muss, dann empfinde ich das ja schon fast als Rückschlag, weil das bedeutet, dass ich nicht ausreichend motivieren und mitreißen konnte. Also das ist eine Herausforderung. Und natürlich ist es für mich jetzt als Architektin in einem Ingenieurbüro, wo eben ein Großteil der operativen Arbeit tatsächliches Ingenieurwesen ist, mit Tragwerksplanung, Statik und anderen Ingenieursarbeiten, wo ich fachlich dann einfach an meine Grenzen komme und nicht in allem so mitreden kann, weil ich eben einfach keine Tragwerksplanerin bin. Punkt. Das werde ich auch nicht sein. Ich habe eben Architektur und eben Nachhaltigkeit als großes Steckenpferd. Und zum Glück ist die Nachhaltigkeit so interdisziplinär anwendbar, dass ich da ja durchaus auch die Impulse, ohne jetzt die Statik selber rechnen zu müssen, aber trotzdem die Impulse eben geben kann. Nichtsdestotrotz, diese Herausforderung gibt's. Und für mich ist auch noch die Herausforderung, dass ich einfach nicht eine 60-70-Stunden-Woche schieben kann, weil ich eben ein kleines Kind zu Hause habe, welches dann ja auch Aufmerksamkeit braucht und welches in meiner Prioritätenliste natürlich auch ganz oben steht. Und das ist wiederum auch eben eine Herausforderung hinsichtlich des Jonglierens, des täglichen, neben den ganzen anderen Themen wie Kita schließt oder Notbetreuung und so weiter. Und eine andere ist dann auch in der Außenwirkung manchmal, aber wirklich zum Glück bei mir sehr selten, dass mir Kompetenz abgesprochen wird, weil ich eben nicht aussehe wie 50 und auch ja keine 50 bin. Also das passiert sehr selten zum Glück, aber ich hatte schon die Situation, dass ich da irgendwie als Milchgesicht oder so bezeichnet wurde und dann vielleicht einfach nicht ernst genug genommen werde. Ja, das heißt, man muss sich dann vielleicht nochmal öfters beweisen, als es jetzt einer meiner Vorstandskollegen müsste. Ja. Wohl wissend, dass er natürlich auch schon zig Jahre Vorstandschaft hinter sich hat. Aber ja, trotzdem, das ist noch so ein bisschen die Herausforderung insgesamt.
Aha. Vielleicht exemplarisch.
Und, wenn ich das noch ergänzen darf.
Gerne.
Dass diese Art der Führung, diese kooperative Art, nicht als Schwäche gedeutet wird. Weil klar könnte man immer sagen, ich bin die Chefin, ich will, dass du das machst. Und das ist aber nun mal nicht mein Stil. Und ich finde es jetzt wichtig, dass eben dieser andere Führungsstil nicht als Schwäche ausgelegt wird. Nicht, weil ich das nicht kann, das Erste, sondern ich denke nicht, dass es das Richtige ist. Für mich. Kann jeder seine eigene Ansicht haben, aber für mich ist es eben anders der richtige Weg.
Ja, sehe ich auch so. Letztendlich muss jeder den Führungsstil für sich finden, der sowohl für ihn selber als auch für das Unternehmen, für die Organisation, als auch für die Leute, die dort im Team sind, finden, der halt am besten zu dieser Struktur und zu dem Umfeld passt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Unternehmen, die jetzt zum Beispiel einen Schwerpunkt auf Vertrieb gelegt haben, ja, vielleicht Vertriebsmitarbeiter werden ganz anders geführt wie jetzt zum Beispiel Planer. Beispielsweise.
Ja, sicherlich, ja.
Ist vielleicht ein anderer Führungsstil besser als jetzt zum Beispiel der kooperative Arbeit. Das muss dann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Genau. Klar. Diversität ist auch ein Thema, den du dir angenommen hast. Und wenn wir jetzt so auf die nächste Generation schauen, was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit mehr Frauen den Weg in die Baubranche finden und sich dann auch langfristig dort wohlfühlen?
Ja, also ich glaube, die Sichtbarkeit von Frauen allgemein muss eben besser werden. Sie müssen sichtbarer werden und auch lauter. Diese visuelle Lautstärke, die fehlt eben manchmal noch ein bisschen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man, auch wenn man eben die Geschlechter anschaut und vergleicht, dass auch die Art und Weise, wie sie sich jeweils darstellen, im Schnitt sehr stark voneinander sich unterscheidet. Während Männer, also ist jetzt erstmal nur aus einer generischen Statistik-Sicht gesprochen, dass Männer häufiger sich ja sehr gut und sehr teuer verkaufen, während Frauen dazu tendieren, sich eher unter Wert zu verkaufen. Das ist ja einfach mal so dieser Darstellungsgap, sage ich mal. Und das muss geschlossen werden. Und da kann man ja, also da kann niemand anderes einem da irgendwie reinreden. Das muss wirklich von uns Frauen selber passieren, dass wir uns zugestehen, die Leistungen, die wir erbringen, auch wirklich entsprechend hervorzuheben und zu verkaufen. Also das ist was, woran man selber auch arbeiten muss und kann und sollte. Und woran halt die Gesellschaft noch arbeiten muss, aber das wird echt noch ein langer Weg, ist, dass wirklich die Strukturen auch passen. Gerade wenn eben es ein Kind gibt oder den Kinderwunsch gibt, dass es ein System gibt und eine Struktur, die das Ganze auch entsprechend abfedern kann. Und da sind wir auch einfach noch lange nicht. Aktuell bin ich darauf angewiesen, dass mein Mann in dem Fall zurückzieht und weniger Prozent arbeitet und unsere Tochter zur Kita bringt und von ihr abholt. Wenn es nicht flächendeckend der Fall ist, dass jede erfolgreiche Frau einen Mann hat, der sagt, ich stecke für die paar Jahre mal etwas zurück, dann brauchen wir eine andere Lösung und die muss eben auf struktureller und auf systemischer Ebene gelöst werden und passieren. Und da brauchen wir funktionierende Betreuungsstrukturen und aber auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft, dass eben andere Betreuungsformen und andere Arten des Parentings auch gut sind.
Mhm. Absolut. Genau, also einmal die gesellschaftliche Struktur, dass aber natürlich auch so die, sagen wir mal, Betreuungsinfrastruktur gegeben ist. Und einen Punkt möchte ich hier auch noch gerne ergänzen. Architekten und Ingenieure müssen lernen, sich auch gut zu verkaufen. Weil letztendlich das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch, sei es in der Arbeit, sei es im Bewerbungsgespräch, sei es beim Gehaltsgespräch oder halt auch in dem Verkauf eines Projektes. Letztendlich müssen wir das lernen. Genau. Thema Nachhaltigkeit. Springen wir zu deinem Steckenpferd, und das Büro Werner Sobeck steht ja wie kaum ein anderes Büro für nachhaltiges Planen und Bauen. Und ich würde jetzt gerne mal tiefer in eure Prinzipien eintauchen. Und da habt ihr auch ein Prinzip, und zwar nennt sich das Triple Zero. Vielleicht kannst du mir da mal ein bisschen einen Input geben, um was es sich dabei handelt und wie das auch in der Praxis verwendet wird.
Ja, klar, Triple Zero gibt es seit deutlich über 20 Jahren. Ich glaube, Herr Sobeck hat dieses Konzept Anfang der 2000er oder sogar im Jahr 2000 etabliert, indem er gesagt hat, Triple Zero ist das, was wir brauchen, um eben das Bauwesen zukunftsfähig zu machen. Und das bedeutet null Energie, vor allem aus fossilen Energieträgern, null Emissionen und auch null Waste oder null Abfall. Bei den Null-Emissionen sind auch eben diese grauen Emissionen damit inkludiert, die für die Produktion von Materialien zum Beispiel anfallen und dann so ja gebäudeimmanente Emissionen sind. Und Null-Abfall bedeutet nichts anderes, als dass man Kreisläufe schließen muss und rückbaufähig planen muss, sodass eben ja die Materialien und die Ressourcen den Kreislauf nicht verlassen. Und dieses Konzept wurde dann eben zusammengefasst unter dem Namen Triple Zero. Und ist tatsächlich unser Grundsatz, wenn wir planen, weil wir versuchen wollen, diese drei Nullen wirklich so gut es geht zu erreichen. Dass das in vollem Umfang so aktuell realistisch gesehen nicht möglich ist, ist uns klar. Aber man muss ja trotzdem dieses Ziel haben und diese Vision haben, um zu wissen, wonach man strebt. Und es ist auch nur deswegen gerade nicht möglich, weil einfach die Infrastruktur drumherum noch nicht passt. Wir haben nicht alle Materialien, die wir benötigen, sind emissionsfrei herzustellen, emissionsfrei zu transportieren vor allem auch und emissionsfrei einzubauen, sondern aktuell sind eben in allen diesen Punkten noch Energieverbräuche aus fossilen Energieträgern verbunden, teilweise auch prozessbedingte Emissionen, die emittiert werden, zum Beispiel bei der Stahl- oder Zementherstellung, und all sowas hindert uns gerade noch daran, dass wir diese drei Nullen erreichen. Aber trotzdem ist es eben unsere Überschrift, unser Konzept und liegt in unserer DNA, danach zu streben und in den Projekten zu versuchen, möglichst viel davon anzubringen. Auch das sei gesagt, wir sind die Planenden, wir beraten, wir wollen Konzepte und Ideen und Alternativen vorschlagen, Varianten durchrechnen, dann dem Bauherrn möglichst klar darlegen, welche Entscheidung zu welchen Emissions- und Ressourcenverbräuchen führt. Aber letztendlich zahlen tut es halt jemand anderes. Insofern ist unser Hebelarm hier auch nur bedingt groß. Aber trotzdem ist es unsere Pflicht und unsere Überzeugung, dass wir als Planende und Ingenieure und ArchitektInnen und Berater tun müssen, was wir können, um eben zumindest darzulegen und die Option zu bieten, anders zu entscheiden.
Ja, Also letztendlich sind wir diejenigen, die halt beratend und unterstützend sein können und hier auch gewisse, ja, sagen wir mal, Entscheidungen beeinflussen können. Aber was denkst du, wer ist denn da hauptsächlich in der Pflicht und muss hier auch Verantwortung übernehmen, hier wirklich maßgeblich anders zu denken oder auch größeren Einfluss zu nehmen? Ist das eher die Politik?
Also ich glaube, das sind viele verschiedene Strategien, die man jetzt anwenden können sollte. Und diese vielen Strategien dann auch auf unterschiedliche Stakeholder verteilt. Zum einen habe ich die herstellenden Firmen, die weiterhin dafür sorgen müssen, dass es Alternativen zu konventionellen Produkten gibt, dass diese auch ökonomisch sinnvoll eingebaut werden können. Also, dass ich jetzt nur durch ein viermal so teures Produkt, das ich vielleicht irgendwo in meiner Materialsparte anbieten kann, das ökologischer ist, dass ich mir dadurch erhoffe, die Ökologie meines Sektors voranzubringen, ist utopisch. Deswegen braucht man wirklich auch wirtschaftliche Alternativen, die eben trotzdem ökologischer sind. Vielleicht werden die Gewinnmargen dann anders verteilt. Ich weiß es nicht, da gibt es sicherlich Optionen. Also da sehe ich einmal die herstellenden Firmen in der Pflicht zu agieren und auch neue Ideen zu generieren, wie man denn Ressourcen und Emissionen einsparen kann, Kreisläufe schließen kann. Dann aber natürlich auch die Planenden selbst. Wir wollen es tun. Wir stehen dafür ein, dass wir Alternativen anbieten. Aber wir sind natürlich nur ein Büro. Ich weiß auch, in meiner Nachhaltigkeitsbubble, sage ich mal, sind natürlich auch sehr viele von Büros, die ähnlich denken. Aber das Gros der Bauleistung in Deutschland wird ja von teilweise 3-4-Mann-Büros gemacht, die vielleicht gar nicht die Kapazitäten und Kompetenzen haben, hier im Bereich der Nachhaltigkeit sich so fundiert weiterzubilden. Insofern muss auch hier erstmal das Wissen ankommen, wie man Alternativen plant und umsetzt. Das versuche ich auch durch irgendwie Vorträge und etc. alles so zu machen, um das Wissen in die Breite zu bringen. Und dann aber ganz klar auch die Bauherren selbst, die müssen zum einen auch selbstständig Nachhaltigkeitsthemen in ihre Planung mit integrieren wollen. Und zum anderen brauchen sie aber wiederum vielleicht hin und wieder mal einen kleinen Stoß in die richtige Richtung, der dann durchaus vom nächsten Stakeholder, nämlich der Politik, kommen sollte. In Dänemark zum Beispiel ist es etwas anders. Da wurde 2023 wurde beschlossen oder im Vorfeld wurde beschlossen, dass ab 2023 es verbindlich Grenzwerte, die für Neubauten einzuhalten sind, an CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter geben wird. Und diese verbindlichen Grenzwerte sind indiskutabel. Das heißt, die müssen eingehalten werden, sonst bekomme ich keine Baugenehmigung. Jetzt schafft es dieses kleine Land auch vielleicht ein bisschen schneller als wir in trägen Deutschland, aber trotzdem, 2023 ist es auch schon wieder über 2 Jahre her. Wie lange will man sich denn noch anschauen, dass das gut funktioniert, bis man es dann auch mal in Deutschland einbringt? Weil solche Grenzwerte einfach wirklich nochmal einen Innovationsschub auslösen können, weil sich jeder jetzt Gedanken machen muss, hoppla, ich habe nicht mehr beliebig viele Materialien zur Verfügung in unfassbar großen Dimensionen, sondern ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie ich damit haushalten kann. Thema Suffizienz, Effizienz, Konsistenz, alles anwenden, damit ich eben unter diesen Grenzwert komme. Und insofern, das wäre noch so ein Schubser in die richtige Richtung, dass man Bauherren dazu bringt, zu investieren, und zwar in richtige Wege und in richtige Bauwerke. Vielleicht muss auch die EU-Taxonomie hier nochmal etwas nachjustiert werden, dass noch mehr diese ESG-Anforderungen an Environment, Social und Governance Kriterien an Kredite geknüpft werden. Das ist auch jetzt ja schon bei manchen Bauherren spürbar, dass sie hier über diesen Finanzsektor dazu getrieben werden. Aber ich glaube, da muss man an allen Stellen nochmal ein bisschen nachjustieren und versuchen, die Geschwindigkeit hochzubringen. Wir brauchen hier einfach Änderungen. Sehr bald.
Absolut. Ja, sehr stark. Werner Sobeck, das habe ich am Anfang schon ein bisschen erwähnt, hat ja auch 17 Thesen zur Nachhaltigkeit aufgestellt. Jetzt möchte ich natürlich in dem Podcast nicht alle 17 durchgehen, weil ich glaube, da hätten wir noch 2 oder 3 genau. weitere Folgen.
Die kann man sich auch selbst nachlesen.
Genau, die kann man sich auch selbst nachlesen. Aber vielleicht kannst du mal so auf 2, 3 interessante Thesen Bezug nehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit besonders wichtig sind, ja.
Ja, also letztendlich ist es, gibt sehr viele wirklich, die nicht nur auf einer soziokulturellen Ebene sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Da hat er ja auch zum Beispiel dass die These, dass es nicht auf dem aktuellen Niveau, auf dem wir uns in den Industrienationen befinden, also auf dem aktuellen Wohlstandsniveau, dass das einfach nicht funktioniert, wenn wir die 2 Milliarden Menschen, die bis 2050 noch zusätzlich, also wirklich netto 2 Milliarden Menschen, zusätzlich zu unseren aktuellen Bevölkerungszahlen addiert werden, wenn die den gleichen Standard einfordern, was ihr gutes Recht wäre, wie den wir haben, dann ist das einfach nicht möglich. Es sind, ich glaube, das ist in einer der Thesen, 2,6 Menschen pro Sekunde, die neu hinzugeboren werden. Das ist jede Menge. Und das ist für den globalen Kontext wirklich schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen und daher auch eine sehr fundamentale These, wie ich denke, weil wir uns dem klar sein müssen. Und wenn wir nicht den gleichen Wohlstand für alle schaffen, ja, haben wir ja immer diese soziale Diskrepanz und auch diese unglaublich große finanzielle Wohlstandsdiskrepanz, die ja automatisch auch über kurz oder lang zu Unruhen und Bewegungen führen wird, die eben nicht auf dauerhaften Frieden ausgelegt sind. Insofern, das ist mal eine gesellschaftspolitische These. Und meine Lieblingsthese ist nach wie vor die letzte, die 17. Natura Mensura est. Weil wir uns das eigentlich immer vor Augen führen müssen, nicht nur als Planende, sondern eigentlich als Menschen und Bürger dieser Welt, dass wir, die Natur ist das Maß aller Dinge. Und es ist nicht der Mensch und es ist auch nicht das Auto oder die KI, sondern es ist die Natur. Und ohne Natur und ohne naturgerecht zu sein und zu wirken, können wir schlichtweg nicht existieren. Und deswegen ist das für mich so die Kernthese, auch wieder natürlich auf einer sehr, sehr hohen Ebene. Also er hat auch noch andere Thesen zum Thema Holz oder auch zum Thema Licht, weil die Thesen damals für die Zumtobel-Gruppe entstanden sind, für deren Geschäftsbericht. Ja, aber Natura Mensura est. Das ist einfach für mich das A und O.
So, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr euch eines aus dieser Folge mitnehmen sollt und auch wenn das nur eines ist, dann auf jeden Fall die 17. These Natura Mensura est. Sehr cool, sehr spannend. Okay, soviel zum Thema Nachhaltigkeit. In der Forschung, Innovation bist du ja auch tätig. Da habe ich natürlich auch einige Fragen. Und du hast ja auch ein sehr interessantes Beispiel zu einem deiner Projekte und da geht es um adaptive Gebäudehüllen. Vielleicht
und Strukturen.
Kannst und Strukturen. Und Strukturen. Gib uns doch da mal so ein bisschen einen Einblick, um was es sich dabei handelt und warum das gerade so spannend ist, dieses Thema.
Ja, klar. Also Adaptivität ist eine der wesentlichen Aspekte, wenn es um das um die nächste Strategie geht. Also wir hatten jetzt Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Resilienz ist dann jetzt die nächste. Und Resilienz kann ja unterschiedliche interpretiert werden. Hauptsache, es bedeutet, ich muss auf Gegebenheiten, die sich verändern, reagieren können. Und das kann ich als Körper sein, indem ich mich ausziehe, wenn es warm wird und wieder anziehe, wenn es kalt wird. Es kann aber auch ein Gebäude sein, welches resilient ist, zum Beispiel durch permanente Eigenschaften wie ein begrüntes Dach, welches die Dachhaut vor Hagelschäden zum Beispiel schützt und somit eine Umweltbedrohung, in Anführungszeichen, die da heißt Hagel, der wieder widersetzt. Jetzt gibt's auch die Resilienz, die tatsächlich, so wie das An- und Ausziehen von dem Körper, adaptiv sein kann. Also ich habe einen sich verändernden Zustand durch zum Beispiel externe Ereignisse oder externe Bedingungen und kann die Eigenschaften des Gebäudes auf diese externen Bedingungen anpassen. Könnte jetzt in der Fassade zum Beispiel sein, dass sich also eine schaltbare Verglasung zum Beispiel auf elektrochromer Ebene oder mit Flüssigkristallen, die ist adaptiv, weil die kann ich transparent schalten, wenn die Sonne scheint und ich die Wärme im Raum haben möchte. Die kann ich aber auch opak schalten oder punktuell opak machen, sodass die Sonne mich nicht blendet oder dass die Sonne eben nicht in dem Maße in den Raum erwärmen kann. Gibt es auch mit anderen Systemen, dass zum Beispiel die Fassade Feuchtigkeit aufnehmen kann, Regenwasser zwischenspeichern kann und es dann wieder, wenn es nicht mehr regnet, wieder an die Umgebung versetzt abgeben kann. In der Tragstruktur, auch dort kann Adaptivität eingesetzt werden und so zumindest ein seit vielen Jahren laufender Forschungsbereich bei uns am Institut für Leichtbau und Werfen und Konstruieren der Uni Stuttgart, das zuletzt dann in einem Sonderforschungsbereich, der mit mehreren Instituten zusammengefasst erforscht wurde, auch wieder an der Uni Stuttgart noch tiefer erforscht wurde. Und das bedeutet, dass ich adaptive Elemente, wie zum Beispiel Hydraulikzylinder, kennt man jetzt zum Beispiel von einer Baggerschaufel, die hat vorne so Hydraulikzylinder dran, die die Schaufel bewegen können. Und dass genau solche Zylinder auch in die Tragstruktur eingebettet werden. Zum Beispiel in die Aussteifungselemente bei einem Hochhaus oder auch in die lastabtragende Struktur direkt, also in die Stützen. Jetzt, wenn wir mal bei dem Hochhaus bleiben, und genau das war das Projekt, was ich dann als Projektleiterin am Institut auch begleitet habe, da wurden dann Hydraulikzylinder in die Aussteifung, also in die Auskreuzung, die zwischen drei Geschossen verläuft, eingebaut, sodass ich eben kurzzeitig, zum Beispiel beim Wind oder man könnte es theoretisch auch bei einem Erdbeben machen, dass ich dann kurzzeitig die Steifigkeit des Gebäudes erhöhen kann, sodass der Wind eben das Gebäude nicht so lange zum Schwingen bringt, sondern viel schneller agieren kann, reagieren kann auf diesen Wind und sich wieder selbst ja auf Null bringt, also die Lasten ausgleicht, die Spannungen ausgleicht und somit keine Spannungen mehr in der Struktur sind, sondern das Gebäude eben ja nicht schwingt und stattdessen ausgeglichen ist. Und das führt dazu, dass ich zum einen weniger Bewegungen habe, das heißt, wenn man es überträgt auf ein großes Hochhaus, wird es den Bewohnern oben nicht so schlecht, weil genau das ist oft auch wirklich das maßgebende Kriterium, dass die obersten Bewohner die Hin- und Herbewegungen nicht gut aushalten, sondern dass es da eben zu Übelkeit führt. Und das andere ist, dass ich auch das Material weniger verschleiße, weil ich ja weniger Spannungen in der Struktur habe und somit das Material länger lebt, ich auch Material einsparen kann, weil genau um das zu verhindern mit konventionellen und passiven Methoden müsste ich viel Material in das Gebäude einbringen, damit es eben diese Steifigkeit hat und damit es eben ja viel träger ist und nicht so stark schwingt. Das ist Masse. Ja, und die kann ich mir einsparen und damit spare ich mir Ressourcen. Und das ist sicherlich eine sehr valide Methode, die wir auch hinsichtlich der Effizienz, also der Effizienzstrategie, nicht nur Resilienz, anwenden und erproben und erforschen an der Uni Stuttgart. Dass das jetzt vielleicht nicht sofort eins zu eins in die Baubranche ja subito übertragen werden kann, ist auch, glaube ich, klar. Man braucht da erst entsprechende Erfahrungszyklen, um auch zu wissen, wie reagiert es bei Systemausfall, was passiert bei Stromausfall, wie habe ich Redundanzen und Sicherheiten mit dabei. Bis das kommt, würde ich sagen, dauert schon noch vielleicht 8, 9, 10 Jahre. Aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Fassade, da gibt es ja schaltbare Verglasungen, gibt es bereits schon oft auf dem Markt. Und auch da denke ich, dass die Zulassungswege deutlich schneller sind und kürzer dauern werden. Mhm.
Faszinierend. Also, was es mittlerweile schon alles gibt. Und ja, ich denke, neue Innovationen brauchen immer, bis sie halt dann auch etabliert sind am Markt, aber jemand muss ja den Anfang machen und da seid ihr ja auf einem guten Wege. Okay, ein Blick nach vorne. Aktuell gibt es ja das ganz große Trendthema Künstliche Intelligenz, KI im Bauwesen. Wie ist es denn bei euch? Setzt ihr auch KI, sei es in der Architektur, sei es aber auch in der Planung im Allgemeinen, schon ein? Oder ist das in der Baubranche noch eher ein Seitenthema?
Wie in jeder Branche ist es auch bei uns ein großes Thema. Und wir haben es vereinzelt, aber scheuen uns gerade noch ein bisschen davor, ausschließlich auf KI zu setzen, weil letztendlich die Verantwortlichkeit muss ja trotzdem beim Bearbeiter und beim Mensch bleiben. Und deswegen muss man es auch sehr sachte einführen, das Ganze, weil wenn ich dann auf einmal Systeme habe, die mir in einer Blackbox mehr oder weniger Ergebnisse ausspucken, wie will ich die denn prüfen? Und dann dauert es vielleicht, das im Nachgang irgendwie nachvollziehen zu können, was da gemacht wurde, noch länger, als es zunächst erstmal selbst zu erstellen. Aber trotzdem ist das gerade bei uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind hier intensiv daran, unterschiedliche Systeme auszutesten, um zu gucken, für welche Aspekte unserer Arbeit passt welches System am besten, gerade im Bereich Visualisierung zum Beispiel. Da gibt es ja wahnsinnige Fortschritte. Also hier ist Thema KI natürlich noch präsenter. Und wir sind auch mit Softwareherstellern im Austausch, um auch hier zu schauen, können wir vielleicht unsere Arbeiten und unsere Planergebnisse auch in einem Kooperationsverfahren oder so zur Verfügung stellen, dass man sagt, keine Ahnung, von Bewährungsplänen oder Ähnlichem gibt es da Möglichkeiten, wie das zukünftig auch mit einer KI funktionieren kann. Aber ja, wir sehen auch die Herausforderungen, auch das Risiko, sich zu sehr darauf zu verlassen und nachher die Verantwortlichkeiten verschwimmen zu lassen. Aber das, finde ich, muss halt klar sein. Der Mensch ist dann in dem Fall trotzdem noch derjenige, der die Verantwortung hat. Und deswegen muss er oder sie dann auch dafür Sorge tragen, dass das stimmt, was da
absolut rauskommt. Absolut. Letztendlich ist es nur ein Werkzeug, ein Tool, genau, was den Menschen dabei hilft.
Aber gerade für so repetitive Aufgaben, da kann es sicherlich, und da ist es auch ein großer Mehrwert, wenn man Dinge schnell zusammenfassen lässt, kurz übersetzen. Da wir interdisziplinär sind und nicht nur interdisziplinär, sondern auch international, haben wir auch andere Kollegen, die Deutsch nicht so gut sprechen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Teams-Meeting haben, kann man eine simultane Übersetzung einstellen, dass der oder diejenige dann wirklich in seiner Muttersprache oder in Englisch das gesprochene Wort in der simultanen Übersetzung mitlesen kann. Also das vereinfacht dann auch sehr viele Dinge, sehr gut für gerade für uns als international tätiges Büro.
Sehr cool. Mhm. Stefanie, jetzt stell dir mal vor, wir sprechen uns in 10 Jahren noch einmal. Was müsste sich denn deiner Meinung nach vor allem in der Baubranche verändert haben?
Also im Sinne der Nachhaltigkeit hoffe ich, dass sich verändert haben wird bis dahin, dass wir wirklich verbindlich Grenzwerte haben, auch in Deutschland, ähnlich zu Dänemark, die eingehalten werden müssen hinsichtlich der CO2-Emissionen. Dass wir bis dahin dann auch an dem Punkt sind, dass Herstellende wirklich wettbewerbsfähige Alternativprodukte, die nachhaltiger sind, weniger Emissionen und Ressourcen verbrauchen oder weniger Emissionen emittieren und weniger Ressourcen verbrauchen, zur Verfügung stellen können, dass natürlich unser gesamter Transport bis dahin hoffentlich elektrisch funktioniert und nicht mehr auf fossile Energieträger basiert, wie auch ein Großteil der Energiebereitstellung, sei es auf kommunaler Ebene, also Sprichwort Fernwärmenetze, oder aber auch auf Hausebene, also dass ich Wärmepumpen überall habe, die Gebäude saniert sind, sinnvoll saniert, also wirklich mit Maß. Und dass wir hier einfach ja deutlich einen Schritt weiter sind, als wir es jetzt sind. Dass alle auch das gleiche Verständnis dafür haben und nicht gegeneinander arbeiten, so wie es ja manchmal jetzt gerade den Anschein hat, dass die unterschiedlichen Branchen nicht miteinander an einem Strang ziehen, sondern eher sich die eine noch irgendwie auf die lange Bank schieben und die anderen aber gerne machen würden. Und dann habe ich keine Wettbewerbsfähigkeit für die einen und ja, also insofern, da wird sicherlich noch viel zu tun sein. Ich hoffe auf verbindliche Ressourcenausweise, die es geben wird. Digitale Kataster, auch da kann uns KI nochmal gut helfen, wenn es um die Erfassung von Beständen geht und auch die Erfassung von Bestandstransformationspotenzialen, Aufstockungspotenziale. Da sind wir vielleicht wieder bei der urbanen Dichte. Hier kann innerstädtisch noch sehr viel passieren, sollte es auch, weil wir brauchen vor allem in gewissen Ballungszentren brauchen wir natürlich noch mehr Wohnraum, noch mehr Lebensraum. Der muss aber auch lebensgerechter und lebenswert gestaltet werden. Also auch hier Entsiegelung, vertikale Begrünung, mehr Begrünung auch innerhalb der Städte. Wir haben nun mal den Klimawandel vor uns, wir sind mittendrin. Die Sommer werden heißer, die Winter werden nicht mehr ganz so kalt. Das verschiebt alles und darauf müssen wir reagieren. Da ist wieder das Thema Resilienz. Und das muss uns einfach klar sein, dass das noch ein sehr, sehr langer Weg ist. Und wenn wir den nicht sofort anfangen zu beschreiten, dann wird es einfach nichts. Und dann werden wir hier auch nicht mehr unsere positive Vorreiterposition in der Welt haben. Sage ich jetzt mal so. Aus einer Diversitätssicht hoffe ich natürlich auch, dass bis dahin es deutlich mehr Frauen in Positionen wie meiner geben wird, dass wir nicht mehr diese Diskrepanz haben, eine ganz viel bessere strukturellen Standard und strukturelle Situation als heute. Und dadurch hoffentlich unsere Städte und Landschaften lebenswerter sind, biodiverser sind, als sie es jetzt sind. Insofern wäre das doch schön.
Ja, auf jeden Fall ein guter Schlusspunkt. Und apropos Schluss, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich auch jedem Gast hier stelle. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ja, stimmt. Also mein Lieblingsbauwerk ist noch nicht ganz vollendet. Es ist tatsächlich Stuttgart 21. Ich war an Ostern das letzte Mal dort, also Ostern 2025, da war wie jedes Jahr Tag der offenen Tür und zigtausende Menschen haben diese Chance genutzt, um die Baustelle zu betreten und ich war eben eine davon mit meiner Tochter im Gepäck und ich, unabhängig davon, dass es von unserem Haus geplant wurde, also die Tragwerksplanung stammt von Werner Sobeck und die Architektur von Christoph Ingenhofen. Und unabhängig davon, ich denke, dass ich da nicht zu sehr getrübt bin in meiner Wahrnehmung, ist es ein wahnsinnig tolles Bauwerk. Und ich finde, die architektonische Gestaltung ist großartig. Das Engineering dazu ist atemberaubend, von den Glaskuppeln bis hin zu diesen Kelchstützen, die einfach wahnsinnig elegant sind und so toll in ihrer Ausführung. Also ja, ich bin ganz begeistert. Wahrscheinlich ist es im jetzigen Zustand auch noch toller als dann später, wenn dann die ganzen Schilder und Warnsignale und alles Mögliche dann dranhängt. Jetzt ist es ja sehr clean und sauber und aufgeräumt optisch. Und also ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben Infrastrukturbauwerken, wie es dieser Bahnhof ja ist, der über hoffentlich hunderte Jahre Bestand haben wird und zig Millionen Menschen bedienen wird, dass man hier so einen Augenmerk drauf legt und diesen Infrastrukturbauwerken, die eben nicht nur für ein paar Nutzer, die dann in einem Gebäude wohnen, sondern für alle Menschen verfügbar sind, dass man denen so einen hohen Stellenwert gibt und sie so qualitativ und gestalterisch aufgewertet hat. Und ja, deswegen finde ich das auch unter diesem Gesichtspunkt einfach ein sehr tolles Bauwerk.
Absolut. Sehr cool. Stefanie. Wir sind am Ende der Podcast-Folge. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bedanken. Schön, dass du dabei warst. War eine super coole Folge rund um die Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität, aber auch Planung, allgemein Architektur. Richtig cool und wünsche dir natürlich auch für die Zukunft bei deinen Projekten, auch bei deinem Team, allgemein beim Büro. Alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und mach's gut.
Danke. Dir auch. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ciao.